Stadtkantine. Intendantin Ute Lemm im Gespräch mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Der Theaterpodcast des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters.
Herzlich willkommen zu unserer Juni-Ausgabe vom Landestheater-Podcast Stadtkantine. Und heute folgen Sie mir in unsere kleine Bühne hier nach Flensburg. Hier bin ich mit Ingo Martin Stadtmüller verabredet, der bei uns am Haus Dirigent ist, erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester. Herzlich willkommen, lieber Herr Stadtmüller.
Vielen Dank, hallo.
Herr Stadtmüller, Sie gehören schon seit 2018 zum Team hier am Landestheater und waren vorher in Bielefeld, in Halle und in Dortmund engagiert. Und ich kann mir vorstellen, Sie sind öfter schon gefragt worden, dass Sie sich ja als Dirigent sicherlich auf eine ganz besondere eigene Art und Weise auf Ihre Tätigkeit vorbereiten müssen. Denn die gemeinsamen Proben mit dem Orchester, das, was wir sonst so unter Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Orchester erwarten und verstehen, das sind ja eigentlich die letzten Schritte auf dem Weg zu einem wunderbaren Konzert. Womit geht es denn für Sie tatsächlich los?
Ja, es ist tatsächlich eine Frage, die man ab und zu gestellt bekommt, die ich aber gerne gestellt bekomme. Also die Frage, ob man das studieren kann und so, die auch sehr häufig gestellt wird, die ist dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen zäher zu beantworten. Die Frage ist aber ganz schön, weil man da tatsächlich ausführen kann, dass eben ein sehr großer Teil der Arbeit tatsächlich vor den Proben stattfindet und man irgendwie so sich die Menschen auch vorstellen können, wie viel Vorarbeit für uns alle dahinter steckt. Für mich geht es mit einem Stück eigentlich so los, dass ich einfach erstmal das Stück kennenlerne. Das heißt, irgendwie spielen, vielleicht auch eine Aufnahme anhören, wenn es eine gibt. Dieses Medium kann man ja auf jeden Fall nutzen. Dann liest man natürlich. Manchmal liest man um das Stück rum, liest Begleitliteratur und dann fängt man an, dran zu arbeiten. Das fängt an, natürlich irgendwie auch mit der Zeit eine Haltung zu dem Stück zu entwickeln. Also auch was mir ist immer wichtig, auch zu erfahren, was möchte ich mit dem Stück erzählen, was kann ich mit dem Stück erzählen und auch einfach so eine Nähe zu generieren zu dem Stück. Und dann kommt tatsächlich ein sehr, sehr technischer Teil, denn dann muss man das Material einrichten im Prinzip. Man muss sich die Partitur, also das bietet sich an, gibt wohl Dirigenten, die das nicht machen, aber die meisten machen das so, dass sie sich die Partitur eben einrichten, verschiedene Taktgruppen, Instrumente einzeichnen, wo etwas Besonderes ist. Und so lernt man die Partitur mit dem Stift noch näher kennen. Und dann, was sehr häufig sehr vorteilhaft ist, wenn man das Orchestermaterial, also dann die Stimmen auch für die Musiker, tatsächlich einrichtet, also bei denen schon Sachen einträgt, einfach um die wenige Probenzeit, die man dann am Ende hat, nicht unnötig zu verlängern, kann man Dinge, die man eh schon weiß, eigentlich eintragen. Und das sind dann Vorgänge, die tatsächlich mitunter sehr technisch sind, aber auch sehr, sehr, sehr viel Zeit brauchen und so. Also es ist auch sehr viel Schreibarbeit dabei und so entwickelt sich das nach und nach.
Aber der Normalfall ist schon, dass Sie vollständiges Notenmaterial haben und wirklich alle Stimmen sehen können, eine fertige Partitur haben. Oder ist Ihnen das auch schon öfter begegnet, dass das sehr unvollständig war und Sie sich so ein bisschen zusammensammeln mussten, was Ihnen der Komponist oder die Komponistin eigentlich hätte aufschreiben müssen?
Also es gibt auch da tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Man muss auch Komposition tatsächlich retuschieren. Manchmal hängt es damit zusammen, dass das Instrumentarium damals ein anderes war und dadurch die Balance, also die Lautstärkenverhältnisse zwischen den Instrumenten anders sind. Dann muss man natürlich anpassen. Man muss manche Sachen auf den Raum, in dem man es spielt, auf die spezielle Besetzung anpassen. Dann ist es natürlich so, vor allem im Unterhaltungsbereich, also von Musical Operette, haben wir natürlich auch immer Fassungen. Also da ist das Stück nicht unbedingt als feststehendes Stück zu sehen, sondern manchmal bekommt man fast eine Art, sagen wir Materialsammlung. Und der Regisseur macht seinerseits dann eine Fassung und die musikalische Fassung schmiegt sich daran natürlich an, aber da können dann auch Kürzungen oder Verdopplungen, Verlängerungen sein. Das entsteht teilweise im Probenprozess, teilweise muss es aber auch vorher eingearbeitet werden. Und da kann es tatsächlich sein, dass man Material hat, das manchmal nicht ganz durchsichtig ist, nicht ganz vollständig. Gerade im Musical-Bereich ist das Material oft ein großes Thema. Also da braucht es oft sehr viel Zeit, bis man das Material, oder auch im Operettenbereich, bis man das Material wirklich sauber eingerichtet hat.
Ich glaube, das wirft schon so ein bisschen dieses Panorama auf, in dem Sie sich bewegen können als Dirigent. Und nun sind Sie ja im Moment gerade mitten in den Proben für das Mai-Sinfonie-Konzert mit unseren Musikerinnen und Musikern. Und das Besondere an diesem Konzert wird sein, dass dort gleich zwei Dirigenten zu erleben sind, nämlich unser Generalmusikdirektor Kimbo Ishii und Sie. Denn Herr Ishii hatte Ihnen angeboten, im ersten Teil des Abends etwas zu dirigieren, was Sie eigentlich vor einem Jahr schon vorbereitet haben, was aber nicht zustande kommen konnte. Jetzt also ein Konzert mit zwei Dirigenten. Das ist eine ungewöhnliche Begegnung an so einem Konzertabend, oder?
Ja, ich würde schon sagen ungewöhnlich. Also normalerweise ist man ja gewöhnt, wenigstens vom Dirigenten gibt es eigentlich nur einen. Ja, und von manchen anderen auch, aber vom Dirigenten auf jeden Fall. Und ich bin natürlich sehr dankbar. Es ist genau dieses Stück, das wir bis zur Hauptprobe geprobt hatten, bevor wir in den allerersten Lockdown im März 2020 gegangen sind, und dadurch ist das so kurz vor dem Konzert quasi abgeschnitten worden. Und einerseits freue ich mich natürlich sehr, dass ich dieses Stück nun mit der anderthalbjährigen oder einem vierteljährigen Verspätung machen darf. Zum anderen aber fand ich es natürlich auch ein sehr, sehr schönes Zeichen von Herrn Ishii zu sagen, nee, wir machen die quasi Wiederauferstehung des Sinfoniekonzertes nach dieser langen Pause, machen wir im Teamwork. Und das finde ich, setzt ein sehr schönes Zeichen, und da bin ich einfach unheimlich dankbar, dass er mich da auch gefragt hat.
Und Sie liefern nochmal ein bisschen Beethoven nach.
Genau, es ist die erste Sinfonie von Beethoven, ja.
Genau.
Das hatte ich ganz vergessen zu sagen, ja, um dieses Stück hin.
Genau, und Ihr nächstes großes Musiktheaterprojekt steht ja auch schon vor der Tür. Das wird die Operette Die stumme Serenade sein von Erich Wolfgang Korngold. Unsere erste Musiktheaterpremiere dann in der neuen Spielzeit. Und Korngold, da kann man, glaube ich, eigentlich immer erwarten, es wird farbenprächtige Musik zu hören geben. Eine Operette von ihm, also eine witzige, turbulente Geschichte. Ja, und Korngold selbst ist ja ein sehr spannender Komponist, über den es viel zu berichten geben wird. Das werden wir natürlich auch noch in der einen oder anderen Veranstaltung tun. Er ist ja erst in den letzten Jahren zunehmend wiederentdeckt worden. Gerade seine Operette ist so gut wie unbekannt. Kannten Sie das Stück und wie haben Sie sich dem angenähert?
Ich kannte das Stück tatsächlich nicht. Ich habe einiges von Korngold dirigiert vorher, aber und auch ein anderes Stück, das aus tatsächlich dieser sehr, sehr späten Schaffensperiode, in der er auch wieder in Österreich war, entstand. Aber dieses Stück war mir unbekannt, und es ist tatsächlich selbst unter Korngold-Liebhabern eigentlich so ein bisschen eine Unbekannte, weil es natürlich in das restliche Oeuvre Korngolds auch nicht so richtig passen mag. Er war ja bekannt geworden, zum einen natürlich durch die großen Filmmusiken und zum anderen natürlich auch durch die großen Opern. Die Todesstadt war wohl seine bekannteste, aber da gibt es noch mehr Opern und alle wirklich ganz bombastisch und auch großartige Musik. Und jetzt kommt da so eine Operette mit einem Kammerorchester, einem irgendwie witzigen Thema, einem Augenzwinkern, nicht, dass das so insgesamt irgendwie sagt, ach, ich weiß gar nicht, ob ich so ernst genommen werden möchte. Ja. Und das natürlich gepaart, aber mit der wirklich kongenialen Schreibweise Korngolds und natürlich einer unheimlich reifen Künstlerpersönlichkeit in diesen späten Jahren, das ist schon wirklich ein enorm exotisch, muss man sagen. Und da habe ich am Anfang auch wieder den Annäherungsprozess gemacht, und der war natürlich super spannend. Weil einerseits spielt man die Musik und man entdeckt es wieder, auf der anderen Seite hat man ein Stück, eine Art Stück vor sich, die irgendwie so gar nicht erstmal zu Korngold passt.
Und Sie haben gesagt, dass der musikalische Reiz bei Korngold oder in dieser Musik von Korngold sehr viel mit Tempo zu tun hat. Sie sitzen jetzt so wunderbar auch hier in der kleinen Bühne am Flügel. Können Sie das mal hörbar werden lassen, was damit gemeint ist?
Also es sind tatsächlich es sind zwei Dinge. Zum einen ist es natürlich das Tempo, der Tempofluss sehr, sehr genau ausnotiert. Also er schreibt sehr genau, im Tempo reden wir jetzt praktisch von dem Puls, also nicht unbedingt von schnellen und langsamen Noten, sondern von diesem Puls drunter, der ja bei anderer Musik mitunter sehr, sehr gleichmäßig sein kann. Bei Korngold variiert er zum einen schon durch das, was er schreibt, zum anderen auch durch das, was er in seiner eigenen Aufnahme macht. Und das ist bei dem Stück noch eine weitere Besonderheit, das habe ich noch ganz vergessen zu erzählen. Es gibt eine Aufnahme in Dortmund, wo das Stück uraufgeführt wurde, die Korngold selbst dirigiert. Beziehungsweise die Aufnahme ist dann von woanders, aber die Uraufführung war in Dortmund und auch mit Korngold selbst. Das heißt, man hat also wirklich ein ganz authentisches Zeitdokument und das ist natürlich super spannend, weil er auch diese ganzen Tempobewegungen oder wie wir sagen würden, akustischen Bewegungen übertreibt. Ich will Ihnen das an einem kleinen Duettteil kann ich Ihnen das mal zeigen. Ich spiele es Ihnen erstmal vor, wie es ist, dann zeige ich Ihnen mal, wie es wäre, wenn man den geraden Puls machen würde und dann, genau. Das ist jetzt das Duett Schönste Nacht. Das ist ein wundervolles Liebesduett, das tatsächlich im Gefängnis vor einer geplanten Hinrichtung gesungen wird. Das ist das etwas Groteske daran, aber die Musik ist tatsächlich ein wunderbares Liebesduett. Ja, Sie haben es vielleicht schon gemerkt, es hat sehr viel innige, sehr viel leidenschaftliche Bewegungen und so drin. Ich zeige Ihnen das an der ersten Phrase mal, was wäre. Ich klopfe das ein bisschen mit, wenn ich das gerade spielen würde, also mit dem ganz geraden Puls. Dann hätten wir auf 3 ist das an. Schreibt Korngold einige Angaben, zum Beispiel der erste Ton, wenn Sie hören, schön, hier setzt der Sänger ein und singt, schönste Nacht. Das Schönste wollte er offenbar betont haben, denn er hat über das Schönste so einen Dehnungsstrich drüber gemacht, das soll ein bisschen länger sein. Also, schönste Nacht, hier kann man ein bisschen warten, das ist eine kleine Haltezeit eingetragen. Jetzt geht's nach vorne, letzte Nacht. Jetzt lange Töne, geh mal nach vorne, lebenslang. Sei bedankt, dass ich nicht geliebt, vergebens. Und jetzt kommt so ein Walzerteil, das hat man sehr oft bei Korngold, dass dazwischen plötzlich so ein Walzeranklang kommt. Und der ist immer eine deutsch-amerikanische Mischung, lustigerweise, wenn Sie den hören. Das sind so die verschiedenen agogischen Ebenen, in denen er sich bewegt. Wenn man ihm seine eigenen Aufnahmen hört, dann wird es teilweise wahnsinnig übertrieben, in der Weise, wie man es einfach, wie es irgendwie toll ist. Aber also heute, da müssten wir dann irgendwie 46 Proben machen, um es irgendwie in der Weise auch zusammenzuspielen und in der Weise irgendwie dem Niveau anbieten zu können, wie das heute üblich ist. Da muss man dazu sagen, die Aufnahme ist natürlich da in einer Zeit aufgenommen, in der die Maßstäbe da noch nicht so hoch waren.
Also es klappert auch so ein bisschen.
Es klappert wie Hund. Ja.
Okay.
Alles mit großer Leidenschaft, aber klappert wie Hund. Ja. Aber natürlich als Zeitdokument super interessant. Ja.
Weil eben so vieles in den Noten ja auch unheimlich schwer zu notieren ist. Und weil man dann wirklich es hören muss, um vielleicht doch nochmal mehr zu verstehen, was gemeint
ist. Ja, und weil man auch merkt, er denkt dann sehr sängerisch. Also eben die langen Noten, wo nichts passiert, die dem Sänger eher Atem kosten, dass man da, das machen wir in anderer Musik ja auch, dass wir da eher nach vorne gehen und so. Und das hat er wirklich ein Grundgefühl drin. Das ist schon sehr spannend, ja.
Würden Sie das generell für Korngold sagen, dass er ein Komponist war, der eben wirklich Sängerbedürfnisse gut aufgreifen konnte?
Auf jeden Fall, ja, würde ich schon sagen, ja.
Da gibt es ja auch Negativbeispiele, oder? Komponisten, die es so gar nicht verstanden haben, auch für einen Sänger zu schreiben?
Ja, das ist schon, also der große Beethoven, so sehr wir ihn alle lieben, da finde ich tatsächlich, er macht Sängern oft sehr, sehr schwer. Also mit Lage und mit manchen Dingen. Das sind ja wirklich auch im Fidelio quasi unsingbare Partien. Und das hat natürlich damit zu tun, dass er so die Bedürfnisse der Sänger vielleicht nicht ganz kannte. Ja. Aber das ist bei Korngold wirklich toll gemacht.
Also das, was da, glaube ich, jetzt schon anklingen konnte, alleine übers Klavier, das ist da, glaube ich, sehr vielversprechend in den reichen Emotionen, die dann musikalisch und sängerisch erzählt werden. Ja, sehr herzlichen Dank. Ich fand es ganz wunderbar, dass Sie vor einem knappen Jahr, als wir so angefangen haben zu gucken, was können wir denn jetzt aufführen, wo so viele Regeln gelten, wo wir so viele Einschränkungen haben, dass Sie so ganz bewusst gesagt haben, lasst uns nicht gucken, was nicht geht, sondern lasst uns gucken, was geht, damit wir auch mal in den Bereichen schauen, die wir uns sonst gar nicht weiter erobern würden. Ich glaube, die Stumme Serenade gehört genau zu den Stücken, ja, die wir sonst nicht angeguckt hätten, oder?
Absolut. Also das ist wirklich eine Entdeckung, die durch die Corona-Gegebenheiten, glaube ich, überhaupt möglich wird. Also da muss man sagen, das ist wirklich, ja, das wäre wahrscheinlich sonst nicht gekommen und das ist auf jeden Fall ein Geschenk, ja.
Ich möchte noch mal auf eine Lieblingsfrage kommen, die Ihnen sicherlich auch sehr oft gestellt wird, nämlich, was hat Sie eigentlich dazu inspiriert, Dirigent zu werden? Denn man merkt es Ihnen ja an, Sie sind mit dem Klavier sehr, sehr eng, sehr vertraut. Es ist eigentlich auch eine wunderbare Form, sich musikalisch auszudrücken. Aber das Dirigieren hat noch mehr gereizt.
Ja, irgendwie hat der Weg dahin geführt. Ich kam irgendwie auch sowieso ins Musikstudium wie die Jungfrau zum Kinde. Und es lässt sich dann später ganz schwer nachvollziehen, wie es eigentlich passiert ist. Was ich sagen kann, ist, dass ich das schon immer mochte, also auch schon als Kind gern so irgendwie mit einem Essstäbchen vom Chinesen oder so irgendwie dirigiert habe und so. Das hat mich schon immer gereizt, das war schon immer was für mich. Und ja, dann habe ich einen Umweg gemacht über die Kirchenmusik, oder was heißt Umweg, so habe ich eigentlich angefangen, war relativ früh dann schon Chorleiter. Ich habe dann auch Kirchenmusik studiert, aber auch festgestellt, dass die Orgel eigentlich nie so war, was mich so begeistert hatte, sondern dass es tatsächlich das Dirigieren war. Und was dann in der Chorleitung anfing, ging dann in das Dirigierstudium und da habe ich hingewechselt und wusste ich auch irgendwie ab dem Moment, das ist das, was ich machen möchte. Gleichwohl ist das Klavier natürlich irgendwie so ein bisschen mein Begleiter gewesen. Ich hatte nie wirklich den Anspruch für mich, da Solopianist zu werden. Das ist auch tatsächlich, ja, das sind, glaube ich, andere Typen, die das irgendwie machen sollen. Ich mag das sehr, sehr gern, einfach auch mit vielen zusammen zu musizieren. Und da hat sich das irgendwie mit dem Dirigieren dann so gefunden, als das, was ich eigentlich am liebsten mache, ja.
Aber zu dirigieren hat eben immer sehr viel mit eigenem praktischen Musizieren zu tun. Also Sie waren ja gerade auch als Repetitor viele Jahre am Theater eng dran an diesem musikalischen Arbeiten mit den Kollegen.
Gerade diese Tätigkeit als Repetitor, also sprich als Probenpianist im Theater, ist eine Zeit, die ich tatsächlich nicht missen möchte. Wir nennen das die Ochsentour. Weil man wirklich am Anfang quasi sozusagen als Hausknecht beginnt. Aber es ist eine prägende Zeit, es ist eine wichtige Zeit und man lernt natürlich sehr viel. Mir hat ein Dirigent, ein sehr guter Freund von mir, vor ein paar Jahren mal gesagt, ach, weißt du, wie schwer die Arie des Ford in Falstaff ist, das kann man nur wissen, wenn man mal mit einem Sänger im Räumchen war, im Proberäumchen und das am Klavier zusammen mit ihm studiert hat. Sonst kriegt man das nicht mit. Und man lernt tatsächlich sehr viel über die Stücke, man lernt die sehr intensiv, man lernt sehr genau, wo die Klippen sind, man lernt durchs Zuschauen und natürlich ganz viel über Sänger. Und da bin ich um diese Erfahrung wirklich sehr dankbar.
Und es ist wahrscheinlich wirklich nochmal ein Unterschied, ob man im Sinfoniekonzert vor dem Orchester sozusagen auch in Sichtweite des Publikums direkt dicht steht oder bei einer Musiktheatervorstellung unten im Graben mit dem Orchester, sicherlich direkt vor einem, aber doch über eine große Distanz dann mit den Sängern. Also das alles zusammenzubinden, ist doch wahrscheinlich noch ein ganz anderer Vorgang.
Ja, das ist dann unterschiedlich. Also da muss man tatsächlich oft sehr, sehr viel, man muss sehr viel genauer sein, sehr viel technischer. Man muss manchmal auch einfach Feuerwehrmann sein und Brände löschen am besten, bevor sie entstehen. Sie müssen sich vorstellen, es ist ja nicht nur, dass man oben den Graben schlecht hört und im Graben schlecht oben, sondern der Graben ist ja so angeordnet. Das ist eine akustisch andere Situation als eine Konzertbühne, dass sie mitunter die beiden Seiten des Grabens sich gegenseitig kaum hören können. Und sie haben dann eben verschiedene Gruppen und verschiedene musikalische Interessen manchmal auch, die sie dann eben zusammenführen müssen. Und das ist im Graben oft eben eine Sache, die sehr viel mit Technik zu tun hat. Aber umso schöner ist, wenn man sich dann auch wieder zurücknehmen kann. Und das ist vielleicht das, was man lernen muss, wann es dann auch von allein läuft. Weil man dann die ersten Male im Graben steht, dann denkt man, um Gottes Willen, ich darf nie loslassen und so. Und das war dann eine schöne Befreiung, wenn man dann über die Jahre lernt, doch, man darf, man kann dann dazwischen auch die Zügel loslassen und dann läuft das Wägelchen auch von alleine, ja.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine ganze Weile weiter plaudern darüber, wie tatsächlich das Zusammenspiel im Orchester oder zwischen Orchestern und Sängern und das in der Koordination durch einen Dirigenten so funktioniert. Ich möchte Sie jetzt aber ganz herzlich einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, an unserer dritten Podcast-Gewinnspielrunde teilzunehmen. Und die dazugehörige Frage, die stellen Sie uns jetzt lieber, Herr Stadtmüller, am Klavier.
Das Gewinnspiel.
Ja, in unserem Gewinnspiel gesucht wird der Name eines Komponisten. Der Komponist steht, man kann sagen, ein bisschen im Zentrum des Programmes der Sinfoniekonzerte der nächsten Saison. Und das hat auch damit zu tun, weil sich sein Tod im Dezember zum 100. Mal jährt. Ich möchte Ihnen gar nicht so viele Hinweise als Text geben, nur so viel. Es handelt sich um einen französischen Komponisten und bekannt geworden oder am bekanntesten ist seine große, nennen wir es mal, eine große zoologische Fantasie. Den genauen Titel möchte ich jetzt nicht verraten. Und aus dieser großen zoologischen Fantasie spiele ich Ihnen jetzt ein kleines Stück vor, das Ihnen ein weiterer Hinweis sein soll. Das Stück ist im Original für eine etwas andere Besetzung geschrieben, nämlich da spielt tatsächlich eine Harfe und ein Cello. Vielleicht bestimmt haben Sie es erkannt.
Schicken Sie uns Ihre Lösung per E-Mail an gewinnspiel@sh-landestheater.de.
Ja, wie gesagt, gesucht wird der Komponist dieses Stückes, gar nicht mal das Stück selber oder der Ausschnitt daraus, sondern der Komponist dieses Stückes, der im Dezember vor 100 Jahren gestorben ist. Wir freuen uns auf Ihre Lösungen und schicken Sie uns die bis zum 12. August 2021. Unter den richtigen Antworten verlosen wir dann einen exklusiven Probenbesuch beim Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester, sodass Sie sich dann einen eigenen Eindruck davon verschaffen können, wie unterschiedlich es im Orchester klingt, was man von den anderen hört, je nachdem, wo man sitzt. Ein spannendes Thema, Akustik und Hören mittendrin in einem Orchester. Herzlichen Dank, lieber Herr Stadtmüller. Ich glaube, es gäbe viele Facetten darüber, die man sprechen könnte. Aber um vielleicht so einen ersten Eindruck in die Vielfalt Ihrer Tätigkeit zu bekommen, war das jetzt doch eine gute Gelegenheit. Toi, toi, toi für alle anstehenden Projekte. Und ich freue mich darauf, Sie im Sinfoniekonzert vor dem Orchester und vor dem Publikum zu sehen.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Wir sind nicht allein auf der Welt.